Weiter leben, weiter lieben. Der Podcast für junge Trauernde.
Wenn ein wichtiger Mensch viel zu früh stirbt, dann liegt das eigene Leben erstmal in Trümmern. Alles ist komplett surreal und das Aufwachen aus diesem grausamen Albtraum will und will nicht kommen. In so einer existenziellen Situation greift eine Art inneres Notfallprogramm, das bei jedem anders aussieht und das ganz automatisch abläuft. Dieser Überlebensmodus hilft in der ersten Zeit dabei, irgendwie weiterzumachen und die Tragweite des Verlusts Stück für Stück zu begreifen. Wenn man die Mechanismen dahinter versteht, dann kann man die eigene Reaktion leichter einordnen, besser akzeptieren und die nächsten Schritte gehen. Und damit herzlich willkommen zu Weiter leben, weiter lieben, dem Podcast für junge Trauernde. Wir von der Nicolaides Young Wings Stiftung wollen euch mit diesem Podcast nicht nur dabei helfen, den eigenen Trauerprozess besser zu verstehen. Vor allem wollen wir euch in jeder Folge mindestens eine wirksame Übung, eine bewährte Methode an die Hand geben, die im Umgang mit dem Verlust einen Unterschied machen kann. Als Hilfe zur Selbsthilfe quasi, im Weiterleben und im Weiterlieben, wenn ein wichtiger Mensch gestorben ist. Ich bin Lisa, Trauerbegleiterin, systemische Beraterin und Journalistin und bei mir ist heute meine Kollegin Veronika Hoffmann-Heiden. Wir zwei wollen darüber sprechen, wie sich dieser Überlebensmodus anfühlt, welche Funktion er hat und natürlich, was man selbst dafür tun kann, um die ersten Monate nach dem Verlust besser zu überstehen. Hallo Veronika, schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch hier zu sein, Lisa.
Wir haben uns überlegt, jedem Gast, jeder Gästin in diesem Podcast zu Beginn die immer gleiche Frage zu stellen. Und du darfst heute den Anfang machen, Veronika. Was hast du über Trauer gelernt?
Ui, dass es in der Trauer auch einen wärmenden Raum gibt. Das ist ein Zimmer, das kann ich betreten und dort kann ich dem begegnen, was ich gewesen bin, was wir gewesen sind und kann in Erinnerung spazieren gehen. Und das ist schön.
Veronika, du bist Trauma-Fachberaterin und Trauerbegleiterin und du begleitest sehr viele Menschen, die einen schweren Verlust erlebt haben. In deiner Arbeit bekommst du also sehr unterschiedliche Wege mit, nehme ich an, wie Betroffene mit dieser massiven Erschütterung umgehen. Was würdest du sagen, ist in dieser ersten Zeit alles in Anführungszeichen normal?
Eigentlich so gut wie alles, denn jeder Mensch trauert auf seine ganz eigene Weise. Jedes Gefühl und jede Reaktion auf den Verlust eines nahen Menschen hat ihren Sinn und kann auch hilfreich sein auf dem Trauerweg. Und trotz aller Unterschiedlichkeit machen viele Menschen aber doch ganz ähnliche Erfahrungen damit.
Was würdest du sagen, was sind diese Erfahrungen, die dir immer wieder begegnen, die sehr typisch sind?
So ganz zu Beginn, in den ersten Reaktionen, ist das oft ein tiefes und überwältigendes Gefühl von Trauer. Es kann sich anfühlen, als würde ein Teil von dir selbst zerstört, also abgerissen werden direkt. Kann aber auch Wut sein. Manchmal ist es Wut auf die Umstände oder sogar auf den verstorbenen Menschen. In dem Sinne von, wie hat er mich nur alleine lassen können? Dann auch häufig Schuldgefühle. Hätte ich etwas anders machen können oder vielleicht sogar müssen? Oder auch, ich war so undankbar. Ich habe das alles nicht zu schätzen gewusst. Und warum habe ich mich so viel gestritten? Oder Angst vor der Zukunft. Angst vor einem Leben ohne diesen Menschen. Es ist so, dass die Zukunftsbilder, die jeder so für sich ja im Kopf hat, die verlieren schlagartig ihre Gültigkeit. Und dieser leere, weite Raum, diese Ungewissheit, das kann fürchterlich Angst machen.
Viele erleben ja auch eine tiefe Einsamkeit. Einerseits, weil da ein wichtiger Mensch eine große Lücke hinterlässt. Andererseits, weil es ja auch oft mit der Familie oder dem Freundeskreis schwierig wird. Auch das ist wahrscheinlich sehr normal, oder?
Ja, das erlebe ich ganz oft so und habe das auch selber in meiner eigenen Betroffenheit so erlebt. Es ist so, dass das innere Erleben dann ganz oft nicht mehr zur äußeren Welt zu passen scheint. Und niemand kann diesen Schmerz, den man aushalten muss, nachempfinden. Der gemeinsame Kosmos ist untergegangen, aber für die anderen dreht sich die Welt einfach weiter. Manchmal wirken gut gemeinte Worte von Freunden und Familie unpassend oder sogar kränkend. Solche Sätze wie, ah, das ist bestimmt das Beste so, jetzt muss er oder sie nicht mehr so leiden, jetzt hat das hinter sich. Oder die Menschen wissen nicht, wie sie mit der Trauer umgehen sollen, sind überfordert und ziehen sich sogar zurück. Aber auch Schamgefühle können auftreten. Das Gefühl, dass man nicht genug für den anderen getan hat oder dass man sich im Vergleich mit anderen Trauernden defizitär fühlt, ja, oder in manchen Momenten sich als falsch oder nicht richtig trauernd erlebt.
Mhm. Manche Menschen erleben ja von Beginn an eine riesige Gefühlspalette, zu der auch Gefühle gehören, die jetzt scheinbar erstmal gar nicht so zur Trauer passen und haben dann oft ein schlechtes Gewissen, wenn sie auch mal unbeschwert sind oder lachen können. Erlebst du auch das in den Begleitungen häufiger?
Ja, absolut. Viele erleben neben der Trauer und dem Schmerz auch Freude und Dankbarkeit, manchmal sogar Erleichterung, wenn die ständige Anspannung oder Pflegebelastung vorbei ist. Das ist kein Zeichen von fehlender Liebe, sondern einfach nur menschlich. Und in schönen Erinnerungen kann auch Freude mitschwingen. Zum Beispiel, wenn man alte Fotos anschaut oder beim Erzählen gemeinsamer Geschichten. Und es gibt Momente, in denen sich das Leben trotz des Verlustes vielleicht wieder leicht oder sogar fröhlich anfühlt. Und auch das ist in Ordnung.
Manchmal sagen Trauernde ja auch, dass sie phasenweise gar nichts fühlen können. Auch das hat wahrscheinlich gute Gründe, oder?
Mhm. Also viele beschreiben das so, als wären sie unter Wasser, als würden sie alles nur noch ganz weit entfernt wahrnehmen, ja, wären abgespalten von sich und von der Umwelt. Es fällt unglaublich schwer, sich zu konzentrieren oder eine Entscheidung zu treffen. Und gerade das wäre ja notwendig. Gerade am Anfang ist ganz viel zu organisieren, zu regeln. Es ist ein unglaublicher Kraftaufwand, da durch den Tag zu kommen, ja.
Das heißt ja auch Trauerarbeit, gell? Weil Trauer enorm viel Energie kostet, selbst wenn man scheinbar nichts tut, also nicht in einem aktiven Sinne. Chris Paul, eine bekannte Therapeutin und Trauerbegleiterin, beschreibt diesen Zustand als eine Art psychologischer Puffer, weil der es möglich macht, mit dem Entsetzen und der Erschütterung umzugehen und die nach und nach zu verarbeiten. Das bedeutet, dieser Zustand, den du gerade beschrieben hast, hat eine wichtige Funktion?
Absolut, würde ich auch so sehen, ja. Aber er stresst einen natürlich auch, weil wenn man das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht und ich muss raus aus diesem Zustand. Und wichtig ist aber, dass man sich da selber nicht zu sehr unter Druck setzt oder am besten gar nicht unter Druck setzt, sich selbst nicht zu drängen, sondern zu akzeptieren, dass es der erste Schritt in den Heilungsprozess ist. Der braucht einfach seine Zeit und alle Emotionen, auch wenn sie noch so widersprüchlich oder auch so schwer auszuhalten sind eben bereits Teil dieses Heilungsprozesses.
Du kennst vieles davon wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, könnte ich mir vorstellen. 2008 ist dein Mann durch Suizid gestorben. Was würdest du sagen, was war dein Notfallprogramm? Wie hast du das persönlich erlebt?
Ja, also damals hätte ich es bestimmt nicht als Notfallprogramm gesehen, auch wenn es bestimmt eins war, ja, was automatisch abläuft. Aber da wurde ich einfach durchgetrieben durch etwas, was unglaublich war. Ich erinnere mich noch an den ersten Aufschrei, an die Fassungslosigkeit, an diesen alles überwältigenden Schmerz, an eine Einsamkeit, die ich so noch nie gespürt habe, eine Verzweiflung, die ich auch noch nicht so kannte. Es gibt einen Songtext, da geht es darum, dass es für die Trauer eigentlich eine ganz neue Sprache bräuchte. Ja, da muss ich ab und zu auch dran denken, wenn ich Menschen in ihrer Trauer begleite. Ja, wenn ich jetzt erzähle, Sehnsucht, Angst, das sind alles Begriffe, die sind auf einmal ganz anders besetzt, ja, und können auch nur von denen nachvollzogen werden, die das schon mal erlebt haben. Was ich auch ganz stark hatte, das war so eine Art oder ein Versuch, über mystisches Denken wieder rauszukommen aus dieser Welt, die sich so völlig falsch anfühlte. Ja, das war so, als wenn meine Welt verrutscht wäre und hatte dann wirklich so Dinge wie, ich habe die Augen zugemacht und habe gedacht, ich zähle jetzt bis 3 und wenn ich die Augen wieder aufmache, dann ist mein altes Leben wieder da. Ja, das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern ganz, ganz oft, ja, weil es so unglaublich, so unfassbar war, ja, was ich erlebt habe. Und was auch ganz am Anfang auch da war, war dieses Gefühl, wenn du nicht mehr hier sein kannst, dann möchte ich wenigstens bei dir sein. Also man sagt da auch der Nachsterbewunsch, das klingt jetzt sehr, sehr technisch, ja. Aber das ist auch etwas, was ganz viele erleben. Und das hat gar nichts unbedingt damit zu tun, dass man selber tot sein möchte, dass man nicht mehr leben möchte, aber dass man einfach wieder in Verbindung sein möchte, wieder da sein möchte, wo der liebste Mensch ist, den man verloren hat.
Das beschreibt sehr diesen allumfassenden Kontrollverlust auch, gell? Und mit einer Gefühlspalette, für die ja, die Sprache eigentlich nicht ausreicht, um es zu beschreiben. Wie würdest du sagen, hat sich dein Empfinden dann mit der Zeit verändert?
Also aus diesem ersten Schreck, aus diesem ersten Schock heraus bin ich immer mehr in so eine Abspaltung gegangen. Also dieses Gefühl, die Welt erreicht mich gar nicht mehr. Das war teils angenehm, ja. weil ich in meinem, mich so wie in ein Kokon, so in meinen Schmerz und in meine Welt so hüllen konnte. Aber dann gab es auch immer wieder einzelne Momente, die ich auch bis zum heutigen Tag ganz, ganz scharf, wie fast eingebrannt, erinnere und die auch empfunden habe. Ja. Kleinigkeiten, die ich auch nach vielen, vielen Jahren jetzt noch so nachempfinde und wieder aufrufen kann. Was ich auch sehr stark empfunden habe, ist dieses Gefühl, ich möchte nicht mehr oder kann auch nicht mehr essen. Essen war für mich verbunden mit Leben, ja, mit Leben und Leben wollen in dieser aktiven Seite. Und natürlich auch war es schwer, einen Sinn in dem alltäglichen Handeln zu sehen und zu finden, ja. Hatte aber einen Sohn und musste für den sorgen, war dann natürlich auch gleichzeitig verbunden mit Schuldgefühlen, ja, meinem Sohn gegenüber, weil ich eigentlich in diesen Bereich nicht mehr bewegen, auch tot sein gegangen bin, ja. Und gleichzeitig war da ein Kind, das es verdient hatte, auch weiterzuleben, eine Mutter zu haben, die dieses Leben trotz allem weiter gestaltet und wieder Freude entwickelt und mit ihm zusammen auch wieder ins Leben geht und Freude entwickelt.
Hat dein Mann in der Zeit eine wichtige Rolle gespielt? War er sehr präsent für dich?
Ich hätte es mir gewünscht, dass er sehr präsent ist und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe wie besessen alle möglichen Bücher und spirituellen Konzepte durchsucht nach einer Art Verbindung zu ihm. Ja, wenn ich im Hier bin, wo ist dann das dort? Und natürlich auch verbunden mit der Frage, wie ist das dort? Ist er dort gut aufgehoben? Oder kann er von ihm dort, kann er uns wahrnehmen? Ja, können wir in Verbindung gehen? Ja, das war sehr, sehr prägend in der ersten Zeit.
Aus dem, was du von dir erzählst und auch aus dem, was wir in der Begleitung ja immer wieder erleben, merkt man sehr deutlich, wie tief die Erschütterung ist nach so einem Verlust und wie unaushaltbar der Zustand sich eigentlich anfühlt. Warum reagieren wir Menschen eigentlich auf so eine massive Art? Hat das irgendeinen Sinn? Eigentlich ist man ja fast nicht lebensfähig.
Ja, das ist etwas, was ganz automatisch abläuft. Es gibt ein uraltes Notfallprogramm, das haben wir mit den Säugetieren gemein und das besteht aus dem Versuch, durch Flucht, Kampf, Erstarren und Anpassen eine Bedrohung abzuwehren oder einfach auch zu überleben. Kennt man vielleicht aus dem Biologieunterricht. Ich glaube, im Biologieunterricht lernt man das. Ja. Stell dir mal vor, du bist im Wald und plötzlich steht ein Bär vor dir und dann reagiert dein Körper vermutlich ganz instinktiv. Kriegst erstmal einen riesen Schrecken, dein Herz fängt an zu schlagen, deine Muskeln spannen sich und du rennst so schnell wie du kannst, also du fliehst oder versuchst zumindest zu fliehen, ja. Währenddessen pumpt dein Körper Adrenalin, du ballst die Fäuste, ja. Der Bär kommt immer näher, du versuchst zu kämpfen, du bist zumindest bereit zu kämpfen. Und wenn das auch das nicht wirkt, dann erstarrt dein Körper und du versuchst, dich unsichtbar zu machen. Also dich, ich bin ein Baum, ja, bin ein Stecken. Oder du versuchst auch, mit dem Bären gut auszukommen. Vielleicht hast du noch ein Honigbrot dabei und kannst es ihm vor die Füße legen, ja, und versuchst dich klein zu machen. Ja.
Das klingt jetzt schlau für die Wildnis, aber weniger schlau für die Trauer, oder?
Ja, vielleicht. Aber da war die Evolution bislang einfach zu langsam, um sich auf diese neue Art der Bedrohung anzupassen. Wenn wir den Bären jetzt mal durch den Schock, durch die Trauer ersetzen, dann wäre Kämpfen zum Beispiel Wut. Wut gegen die gespürte Ungerechtigkeit. Warum ist mein Mensch verstorben? Flucht wäre sich zurückzuziehen zum Beispiel oder Orte zu vermeiden, die an den Verlust erinnern. Erstarren wäre dann, nichts mehr fühlen zu können, den Alltag nicht mehr bewältigen können. Und Anpassung vielleicht, Konflikte vermeiden, in der Hoffnung, dass man dadurch wieder ein bisschen mehr Sicherheit und Akzeptanz in seinem Umfeld spüren kann.
Du hast vorhin gesagt, dass das ja alles automatisch abläuft. Habe ich trotzdem an irgendeiner Stelle als Betroffener oder als Betroffener irgendeine Handlungsmöglichkeit? Der Zustand ist ja wahnsinnig belastend und man möchte da ja so schnell wie möglich rauskommen.
Ja, gute Frage. Die Reaktion Flucht, Kampf, Erstarrung und Anpassung, das läuft zwar meist ganz unbewusst ab, weil unser Nervensystem sie automatisch auslöst, aber man ist ihnen auch nicht komplett ausgeliefert. Und mit der Zeit kann man lernen, bewusst damit umzugehen und sie auch ein Stück weit zu beeinflussen.
Heißt das, ich kann, / sollte irgendwas aktiv tun, um aus diesem Überlebensmodus zu kommen? Oder kann ich meiner Psyche vertrauen, dass die schon den richtigen Weg kennt?
Da würde ich sagen, sowohl als auch. Am Anfang fühlen sich diese Reaktionen ja oft ganz überwältigend an, aber mit der Zeit kann man lernen, sie wahrzunehmen, zu differenzieren, zu verstehen und vielleicht auch ein Stück weit aktiv damit umzugehen. Das gibt einem dann auch wieder ein bisschen mehr Kontrolle zurück. Nicht über die Trauer selber, aber vielleicht darüber, wie man mit ihr lebt.
Was bedeutet dann aktiv damit umgehen?
Na, vielleicht mache ich einfach mal ein Beispiel. Also wenn man mit Wut oder Ärger reagiert, dann könnten Meditation, Yoga oder tiefe Atemübungen helfen, den Körper wieder zu beruhigen, Stress abzubauen, aber auch wieder ein bisschen in Bewegung kommen, Spaziergänge oder Sport. Damit kann man aufgestaute Energien versuchen abzubauen und auch wieder den Kopf ein Stück weit mehr frei zu bekommen. In einem anderen Bereich, wenn wir sind, also in der Vermeidung, ja, kann es helfen, bewusst den Austausch mit Freunden, Familie oder eben auch in einer Trauergruppe zu suchen und darüber Trost zu erfahren und das Gefühl, nicht ganz aus der Welt gefallen zu sein, ja, dass es Menschen gibt, die Ähnliches erlebt haben und die einen verstehen, auch ohne große Worte und wo man auch einen Schutzraum hat vor Kränkungen und Verständnis. Mit Achtsamkeitsübungen kann man versuchen, im Hier und Jetzt mehr zu bleiben und das kann helfen, Ängste vor einer völlig fremden Zukunft zu reduzieren, vor dem nächsten Tag, vor der nächsten Woche, vom nächsten Monat oder eben auch von dieser weiten, weiten Strecke, die hoffentlich noch vor einem liegt im Leben.
Du hast vorhin gesagt, dass sich manche Menschen auch ganz erstarrt fühlen oder sich sehr stark anpassen. Was hilft dann?
Oft schon ganz kleine Dinge, kleine Bewegungen bewusst in den Tag einbauen. So winzige Aktivitäten wie sich mal strecken und dehnen, sich abklopfen mit der Hand, Schultern, Brust, Bauch, Beine oder ein kleiner Spaziergang. Das kann alles helfen, den Körper wieder ein Stück weit mehr aus so einer Erstarrung rauszulösen. Aber auch sich winzige, kleine, erreichbare Ziele zu setzen. Und das kann auch helfen, eben das Gefühl einer maßlosen Überforderung so ein Stück weit abzumildern, ja, wenn man das Leben und den Alltag in kleine Schritte, in kleinste Schritte einteilt. Und wenn man dazu neigt, es allen recht machen zu wollen und sich dabei nicht mit einbezieht, dann kann es helfen, ein bisschen nachzudenken und zu gucken und reinzuspüren in sich selber, was habe ich denn für Bedürfnisse, sich bewusst mal Zeit für sich selbst zu nehmen und auch zu lernen, Nein zu sagen, wo es nötig ist. Und dazu zählt auch, gesunde Grenzen zu setzen und sich selbst zu schützen und auch für das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Das klingt jetzt sehr einfach, ist aber wahnsinnig schwer. Das können manche auch schon vorher nicht, ja, und in der Trauer noch mal weniger, weil wie kann ich mich schützen in einer fremden Welt, wenn ich gar nicht weiß, wo kommt die Bedrohung überall her?
Grenzen setzen würde dann bedeuten, dass ich auch mal Nein sage, wenn sich jemand mit betreffen will oder dass ich mich krank melde, wenn die Kraft so total am Tiefpunkt ist?
Ja, genau so. Die Tür nicht aufzumachen, obwohl jeder sieht, weil es Licht brennt, dass man zu Hause ist, sich auch das zu trauen.
Also sehr bei sich zu bleiben und da ein bisschen kompromissloser zu werden?
Ja, gut auf sich zu achten.
Gerade in der ersten Zeit, wenn man noch ganz in diesem Überlebensmodus ist, kann man sich ja oft überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwann mal anders oder leichter wird. Wie hat sich das bei dir mit der Zeit verändert? Der Tod deines Mannes ist ja inzwischen ein paar Jahre her.
Ich erinnere mich schon auch noch an das Gefühl, es wird für immer so bleiben. Es ist in Stein gemeißelt. Das ist jetzt mein neues Leben, mein neues Aushalten, meine neue Identität. Aber im Rückblick glaube ich, dass mein Leben und damit auch mein Erleben fast unmittelbar nach dem Tod meines Mannes begonnen hat, sich wieder aufzubauen. Das habe ich aber erst viel, viel später gemerkt, so vielleicht 1 oder 2 Jahre nach dem Tod. Und ich glaube, dass die Erfahrung jedes Momentes, den man selber überlebt hat, jeder Augenblick, den man ein bisschen aushaltbarer empfunden hat als das Mal zuvor und jeden Gefühls, das vielleicht ein neuer, wenn auch ganz winziger Schritt möglich war, dazu beiträgt, sich mit sich selbst, der Welt, dem Leben, das man ja so für sich überhaupt nicht gewählt hat, wieder ein Stück verbundener fühlt. Das ist wie so eine neue Haut, die sich Schicht für Schicht stärkend und schützend wieder um einen gelegt hat, um mich gelegt hat in dem Fall.
Das ist ein sehr schönes Bild. Danke. Veronika, wir haben darüber geredet, warum nach einem schweren Verlust so eine Art Notfallprogramm abläuft und wie sich das in der Trauer zeigt. Jetzt hast du noch ein paar Ideen für uns dabei, was man tun kann, um die erste Zeit und diesen Ausnahmezustand irgendwie zu überstehen.
Das könnt ihr tun.
Ja, ich versuche mal ein bisschen zu kramen in dem, was in den Begleitungen und was in den Gruppen auch immer wieder als hilfreich sich erweist. Da wäre zum Beispiel, sich nicht überfordern, ganz kleine Schritte zu machen, einen Moment nach dem anderen, für sich zu sorgen, ausreichend essen, trinken, ruhen und sanfte Bewegung, ein bisschen in den Schwung wiederkommen, versuchen, die Liebe und Verbindung zum Verstorbenen auch als Kraftquelle zu nutzen, immer wieder Gemeinschaft zu suchen, auch wenn es schwer fällt. Was auch immer wieder gut helfen kann, ist Strukturen und kleine alltägliche Gewohnheiten möglichst aufrechtzuerhalten. Das kann sein, das Fenster öffnen nach dem Aufstehen, Kaffee mahlen vorm Frühstück oder einfach nur die Pflanze zu gießen. Aber auch praktische Unterstützung zuzulassen, anzunehmen, auch wenn das vorher nicht so notwendig war. Und stabile Menschen mit in den Heilungsprozess zu nehmen. Stabile Menschen, das sind in dem Kontext Menschen, die eben nicht selber von der Trauer erfasst sind, die nicht wegschwimmen mit einem, sondern die es möglich machen, dass man Gefühle und Gedanken aussprechen kann, ohne dass man die Sorge haben muss, dass man sie zusätzlich belastet und dass man etwas zurückhalten muss. Das könnten auf professioneller Ebene zum Beispiel Therapeuten, Seelsorger, Trauerbegleiter sein, aber manchmal auch eine Nachbarin, die sich da gut oder ein Nachbar sich gut anbietet. Und wichtig, Mitgefühl mit sich selbst erlauben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das, was der Verstorbene aushalten musste, was er erlebt hatte oder was er vielleicht immer noch erlebt, ja, das ist so unfassbar, so grenzenlos, dass man sich oft selber gar nicht traut, auch mit sich selber ins Gefühl zu gehen, ins Mitgefühl zu gehen. Und da sollte man sich nicht unter Druck setzen.
Das alles kann dabei helfen, wieder ein bisschen mehr Boden unter die Füße zu bekommen. Du hast uns außerdem noch eine ganz konkrete Übung mitgebracht, die dafür sorgen kann, stärker im Hier und Jetzt zu bleiben. Zum Beispiel, wenn sich Bilder und Gefühle aufdrängen, die sehr belastend sind.
Eine ganz, ganz einfache Atemübung. Also eigentlich muss man sie gar nicht lernen. Man muss sie nur einmal machen. Hilfreich ist es trotzdem, wenn man sie auch in Nicht-Aufregung immer wieder mal macht, weil dann wird es so eine Routine und man kann schneller zugreifen. Und das Gute daran ist, man kann sie ganz versteckt machen. Man kann sie am Arbeitsplatz machen, man kann es im Café machen, in der Trambahn und das Gegenüber wird es wahrscheinlich gar nicht merken. So zum Hintergrund, die Atmung, die gehört ja zum autonomen Nervensystem, aber im Gegensatz zu anderen Funktionen, wie zum Beispiel der Herzschlag, können wir die Atmung ganz bewusst steuern und damit können wir wiederum ganz bewusst auch unseren Körper und unseren Geist beeinflussen. So ein tiefe und langsame Atemzüge, also bei denen wir länger aus als einatmen, die senden ein Signal an unser Gehirn. Das Signal heißt, alles in Ordnung, passt. Und dadurch sinkt automatisch unsere Herzfrequenz und der Blutdruck und die Muskeln entspannen sich. Und das Gedankenkarussell wird langsamer und wir verorten uns wieder ein Stück mehr im Hier und Jetzt und sind auch aufnahmefähig wieder für unsere Umwelt und sind auch wieder mit unserem denkenden Teil des Gehirns verbunden, können besser Entscheidungen treffen, können besser reagieren und können auch Erlebtes besser verarbeiten. Wenn man möchte, dann kann man die Atemzüge auch in Gedanken noch mitzählen und immer nach etwa 5 Atemzügen wieder bei der 1 beginnen. Das können wir gerne mal zusammen machen, vielleicht hört man das auch, unser Geschnaufe, dann wird es vielleicht klarer. Also wir atmen ein, 1. 2, 3, 4, 5 und dann beginnt man wieder mit der 1, also das gleiche noch einmal durch. Also manche schwören auch auf diese Übung als Einschlafhilfe. Ich selber komme selten über so 3 oder 4 5er-Pakete hinweg, ja, habe aber auch Übung mittlerweile drin.
Also entscheidend ist, dass ich länger ausatme als einatme.
Ja, genau, dass die Luft wirklich ganz tief rausgeht. Man kann auch die Lippen ein bisschen spitzen, ja, und ein kleines Geräusch dazu machen. Das kann man machen, wenn man einschläft oder wenn man zu Hause ist, wenn man unter Menschen ist. Dann weniger. Aber dieses Lippenspitzen, das hilft auch nochmal zusätzlich. Wenn so tiefes Atmen für jemanden nicht in Frage kommt, ja, weil belastende Bilder vielleicht damit verbunden sind oder weil er Asthma hat, ja, für den habe ich noch eine andere kleine Übung mitgebracht. die ist genauso unauffällig, sage ich jetzt mal, und auch ganz leicht zu lernen. Das heißt, die Übung, sich selbst Trost über den Körper spenden, da einfach nur eine Hand auf Bauch oder auf Brust legen, da wo es sich gut und angenehm für einen anfühlt, und ganz bewusst mal die Wärme und die Berührung wahrnehmen für ein paar Augenblicke. Das hat auch diesen Effekt, dass man zur Ruhe kommt, dass man sich erstmal mit seinem Körper verbindet und darüber dann auch wieder ein Stück mehr mit der Welt und mit dem Hier und Jetzt.
Das klingt, als könnte einen das sehr beruhigen, wenn man aufgewühlt ist. Danke dir. Wir haben uns für diesen Podcast eine Art Abschiedsritual überlegt. Jeder Gast, jede Gästin darf eine von diesen Karten hier ziehen und auf denen stehen verschiedene Impulsfragen. Mich würde natürlich interessieren, was dir spontan dazu in den Sinn kommt, und vielleicht mag auch jemand von den Menschen, die zuhören, selbst mit überlegen, was die eigene Antwort wäre. Veronika, welche magst du denn nehmen?
Die Qual der Wahl. Soll ich die vorlesen?
Ja, bitte.
Wofür könnte ich einen Orden bekommen? Fürs Nicht-Aufgeben. Punkt.
Danke, Veronika, für deine Zeit und deine Gedanken. Und danke euch da draußen fürs Dabeisein und Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet für euch mitnehmen, dass all diese heftigen Gefühle und Reaktionen ganz angemessen und wichtig sind nach einem schweren Verlust. Dass ihr jeden Grund habt, gut für euch zu sorgen und kompromisslos auf euch selbst zu schauen. Und dass es nicht nur ums Aushalten geht, sondern auch ums Gestalten des eigenen Trauerwegs. Wenn ihr Fragen habt oder uns von euren Erfahrungen erzählen mögt, schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail an post@nicolaides-youngwings.de. In der nächsten Folge werde ich mit meinem Kollegen Rob Glogovcek über die körperlichen Auswirkungen des Verlustschmerzes sprechen. Also Schlaflosigkeit, Appetitverlust, Unruhe, Erschöpfung, Übelkeit und natürlich darüber, was man tun kann, um sich trotz Ausnahmezustand im eigenen Körper wieder etwas mehr zu Hause zu fühlen. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid.
Weiterleben, weiterlieben. Ein Podcast der Nicolaides Young Wings Stiftung, gefördert von der Münchner Sozialstiftung.